unser Thema heute, geistliche Folgen von Abtreibung, Abtreibung, die seelischen Folgen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Zu dieser vierten Folge unserer Serie über die Folgen von Abtreibung mit Frau Dr. Pokrop-Hippen begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Das Thema Post-Abortion-Syndrom ist in unserer Gesellschaft so unbekannt, dass wir uns den verschiedenartigen Belastungen, die damit verbunden sind, bereits in drei Sendungen ausführlich gewidmet haben. Post-Abortion-Syndrom, abgekürzt PAS, ist eine Belastungsstörung nach dem Trauma-Abtreibung, eine Störung, von der Tausende von Frauen jedes Jahr neu betroffen sind. Die Statistiken schwanken dabei in ihren Aussagen, aber selbst wenn wir einen Mittelwert zugrunde legen, bleibt immer noch rund die Hälfte aller Frauen übrig, die nach einer Abtreibung wirklich mit Belastungen zu tun haben. Bei der offiziellen Zahl von an die 120.000 Abtreibungen pro Jahr in Deutschland und auch geschätzten ca. 30.000 in Österreich bedeutet, dass viele 10.000 neu betroffene Frauen jedes Jahr allein in unserem Sprachraum. Dazu kommen andere Familienmitglieder und auch jene, die beruflich mit Abtreibungen zu tun haben. Kurz und gut, das Thema muss stärker diskutiert werden und das war auch wirklich unsere Schlussfolgerung nach der ersten Sendung. In der zweiten ging es dann um die körperlichen Folgen von Abtreibung, mehr im Einzelnen. Das ist eine weite Palette an Symptomen, die auftreten können, von Unfruchtbarkeit über Unterleibsschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenprobleme, Hautausschläge und viele, vor allem psychosomatische Belastungen, die übrigens oft gar nicht mit einer zurückliegenden Abtreibung in Verbindung gebracht werden und daher auch nicht richtig therapiert werden. Ähnlich sieht es mit den psychischen Folgen aus, die wir in der vergangenen Sendung besprochen haben. Da reicht das Spektrum von Angstzuständen über Albträume bis hin zur Tendenz zur Isolierung und gar hin zu erhöhter Suizidgefährdung. Und auch hier wird die eigentliche Ursache oft nicht erkannt. Das therapeutische Personal ist in diesem Punkt oft gar nicht gebildet, ausgebildet. Über all das hat uns aus ihrer eigenen Praxiserfahrung berichtet Frau Dr. Angelika Pokrop-Hippen. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapeutin. Sie hat eine Psychotherapiepraxis, ist besonders ausgebildet in der Traumatherapie, KIP, KIP. Sie hat ihre Praxis in Münster. Herzlich willkommen, Frau Dr. Pokrop-Hippen.
Schönen guten Morgen, Frau Fröhlich.
Frau Dr. Pokrop-Hippen, Sie haben nicht nur als Ärztin und Therapeutin Erfahrung mit dem Thema, sondern mittlerweile auch durch zahlreiche Seminare zum Post-Abortion-Syndrom, die Sie für Betroffene leiten, in ganz Deutschland bis hin nach Österreich mittlerweile. Wir werden da am Ende der Sendung noch ein paar Termine bekannt geben. Heute werden wir sozusagen alle diese Belastungen, die in den letzten Sendungen zur Sprache kamen, etwas bündeln, denn wir werden an die tiefste Wurzel der Beziehungsstörung gehen, die mit einer Abtreibung verbunden ist. Das ist die seelische Dimension, die für uns Christen im tiefsten ja auch eine geistige Dimension ist. Vielleicht können Sie uns zunächst einfach mal ganz kurz, damit wir da klar haben, wo wir da getroffen werden bei einem solchen Trauma wie Abtreibung, bei auch einer solchen Verletzung der Ordnung in uns, wenn es um die Seele geht.
Seele, im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir, dass Christus Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott ist. Und die Seele des Menschen wird verstanden als Licht von Gottes Licht, welcher als Funke Gottes in uns wohnt und nach katholischer Lehre im Moment der Erzeugung den Menschen erfüllt und ihn im Augenblick des leiblichen Todes verlässt. Die heilige Hildegard von Bingen, die ja mittlerweile auch als Kirchenlehrerin anerkannt ist, sah in einer visionären Schau und hörte Gott sprechen: Ich, die höchste und feurige Kraft, habe jedwegen Funken von Leben entzündet und nichts Tödliches sprühe ich aus. Mit Weisheit habe ich das All recht geordnet und so ruhe ich in aller Wirklichkeit verborgen als feurige Kraft, denn alles Leben erglüht aus mir. Das ewig sich gleichbleibende Leben bin ich, ohne Ursprung und Ende. Und diese Seele in uns ist eben der Ort, wo Gott in uns wohnt, wie es auch Teresa von Avila in ihrer Seelenburg beschreibt. wo die Gottesbegegnung stattfindet. Und wenn dieser Zugang, wenn diese Beziehung, diese Gottesbeziehung schwer verletzt wird, dann hat das Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele. Dann ist sozusagen die Seele in eine tiefste Traumatisierung und Beunruhigung geraten. Und das drückt sich dann aus im Chaos des gesamten Körpers und auch der Psyche. Und das kennen wir eben auch von der Traumatisierung nach Abtreibung.
Wie tief diese Verletzung gehen kann, vielleicht, es ist ja im Endeffekt eine Beziehung, die wir in der Seele leben, nämlich die Beziehung zu unserem Schöpfer, zu demjenigen, der unser Vater im Himmel ist, wie wir ihn im Vater unser ansprechen. Wie ist das denn bei Menschen, die jetzt keine persönliche Gottesbeziehung haben, die vielleicht überhaupt keinen Gottesbezug haben, vielleicht auch gar nicht getauft sind oder überhaupt nicht religiös sind?
Es ist so, dass also Menschen, die eine tiefe seelische Verletzung in sich tragen, ganz häufig nach meiner Erfahrung atmosphärisch spüren, dass sie eine innere Dunkelheit, eine Kälte, eine Fremdheit in sich selbst und zu sich selbst haben, ohne dass sie jetzt den ursächlichen Zusammenhang der Störung der Beziehung zu Gott als solche erkennen. Und diese Wahrnehmungsblindheit für den Beziehungsverlust der Beziehung zu Gott, die dann eben durch die Tötung eines ungeborenen Kindes vertieft wird, hat häufig dann schon vorher begonnen. Denn hätte es diese Beziehungsstörung zu Gott nicht gegeben, wäre diese Person sicher sensibler gewesen, dass schließlich jeder Mensch ein Kind Gottes ist und dass jede Abtreibung Gott in seinem liebenden Schöpferwillen, in welchem er uns alle zum Sein gerufen hat, verletzt. Das heißt, Gott selbst wird verletzt durch die Tötung eines Menschen im Mutterleib. Und die Beziehung, die liebende Beziehung zu Gott, die in der Taufe grundgelegt worden ist in jedem Menschen, die steht dann in der Gefahr, eben einen zweiten Tod sterben zu müssen, wenn es nicht geheilt wird. Wir sind alle aufgerufen, Zeugnis davon zu geben, dass Gott uns ein Leben lang ruft und uns in Heilung und Versöhnung mit sich führen will. Also, und das ist für Menschen, die das auch in der Familie nie erlebt haben, die da keine Grundlagen hatten, natürlich sehr schwer. Die tun sich schwer damit, diesen Zugang zu finden. Und das führt dann oft dazu, dass sie sich Ersatzgottheiten, Ersatzgötzen suchen. Es gilt auch für Menschen, die eine Gottesbeziehung hatten und verloren haben. Dass man dann in den Ersatzgötzen, die wir in unserer Gesellschaft kennen, das kann also von Leistungserfolg, Sucht bis hin zu Sexsucht, bis hin zu Sucht nach materieller Bestätigung gehen. Sport kann so ein Ersatzgott sein. Alle möglichen Passionen und Leidenschaften können zu so einem Ersatzgott werden und uns dann aber statt in die Freiheit in die innere Abhängigkeit führen. Und das macht dann wieder stärker durch die Abhängigkeit innerlich unruhig und birgt die Gefahr der Erkrankung an Körper, Geist und Seele.
Das heißt, Menschen, die eine gute, intakte oder auch ja, einfach lebendige Gottesbeziehung haben, sind selten in der Gefahr, dass sie eine Abtreibung vornehmen lassen, einfach weil ihnen da auch die Hemmschwellen mitgegeben sind. Auf der anderen Seite, wenn ich das eben so rausgehört habe, gibt es sensible Menschen, die spüren durchaus, dass da eine Dunkelheit ist, die sich vertieft nach einer Abtreibung. Davon gibt es ja auch wirklich viele Berichte. Und für diese Menschen kann es tatsächlich ein Weg sein, auch ihrem tiefsten Sein auf den Grund zu spüren. Denn wenn da etwas, was das Leben ist, was mit dem Leben an sich zu tun hat, so sich so tief verletzt, also man das richtig erspürt, dass da etwas tief verletzt wurde, dann muss da ja eigentlich noch mehr sein. Dann kann das ja auch ein Weg sein zum Entdecken dieser neuen Dimension des Glaubens.
Eine Erfahrung, die ich in der Therapie häufig mache. Viele Menschen, die mich aufsuchen, sind ja nicht gläubig, sondern sind Suchende oder Verletzte, auch in der Gottesbeziehung Verletzte. Da spielen oft auch Erfahrungen der religiösen Verletzung in der Familie, in der Schule, in der Gesellschaft eine Rolle. Auch eine Verblendung, eine Verirrung. Und dann ist es eben eine sehr heilsame Erfahrung zu spüren, dass sie Gott neu begegnen können, ohne dass ich jetzt in der Therapie die Leute missioniere, sondern einfach Schritt für Schritt den Weg der Annahme, der persönlichen Annahme des Zuhörens und auch der Beziehungsentwicklung gehe mit den Menschen, eine wertschätzende Beziehung. Und ich glaube, dass da sind wir alle eben aufgerufen, dass wir den Menschen, die Verletzungen haben, denen wir begegnen, durch unsere wertschätzende Zuwendung ein Zeugnis geben, letztlich von der Zuwendung Gottes an jeden von uns. Da ist der Beginn auf der Beziehung zwischen Mensch und Mensch, kann dann eben auch die Beziehung zu Gott geheilt werden. Das kann eine authentische Ebene sein, wo ich dieses Zeugnis erfahre und dann Fragen stelle. Dass die Leute dann selbst fragen, woher haben Sie das? Woher nehmen Sie das? Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, von den Quellen zu sprechen, aus denen man selber schöpfen darf.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch so manchen Fall gibt von Frauen, die vielleicht eine Abtreibung lange verdrängt haben, dann später über einen anderen Weg irgendwie Wege zum Glauben finden, zu Jesus Christus kommen und dann plötzlich erwacht ja auch dann mehr das Gewissen und ihnen wird klar, was da passiert ist. Das ist ja vielleicht auch mal ein bisschen der Vorwurf, den wir als Christen bekommen, ist, dass wir den Menschen eben sozusagen ein schlechtes Gewissen machen und dann hinterher sie dann plötzlich innerlich starke Belastungen haben, einfach weil ihnen gesagt wurde, das ist Sünde.
Das mit einem kleinen Vergleich vielleicht beantworten. Wenn Sie eine Fotokamera nehmen und Sie haben den Fokus nicht scharf eingestellt, dann wird das Bild, was Sie haben, Ihnen manches verbergen. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Und wenn Sie den Fokus der Kamera schärfer einstellen und ein klares Bild machen, werden Sie mehr Einzelheiten erkennen, vielleicht auch Einzelheiten, die nicht angenehm sind. Aber sie haben eine größere Annäherung an die Wirklichkeit, die sie abbilden. Und das gilt auch für unser Gewissen. Durch eine Erziehung, die also keine Gottesbeziehung beinhaltet, ist die Wahrnehmung unschärfer für das, was von Gott gewollt ist und nicht gewollt ist. Aber tief in jeder Seele existiert ein Wissen um das, was existenziell von Gott als gut und als nicht gut in uns hineingelegt ist. Jeder Mensch auf dieser Erde weiß, dass die Tötung eines wehrlosen Menschen einfach eine Tat ist, die sündhaft ist, in welchem Kontext man auch immer lebt. Und das meine ich. Es gibt so ein kollektives Bewusstsein. Und wenn man also jetzt in den Glauben findet oder als Gläubiger abgetrieben hat und mit seiner Gewissensnot konfrontiert wird, dann kann es in der Tat so sein, dass durch den Glauben, durch das wachsende, schärfende Bewusstsein, das klarer wird. Aber in dieser Klärung liegt ja gerade auch die Chance, nämlich die Chance zur Heilung. Denn das, was ich klar erkenne, wie wir bei Paulus lesen, die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist die Wahrheit, die uns frei macht und nicht das Verschwommene, nicht das Diffuse. Dann müssen wir es aushalten, dass wir diese Wahrheit anschauen, am besten eben nicht alleine, sondern mit Menschen an unserer Seite, die uns nicht verurteilen, sondern die uns wertschätzen und die uns wirklich als Brüder und Schwestern mit auf den Weg zur Heilung, Bekehrung und Versöhnung nehmen. Aber zu sagen, stattdessen lasse ich die Kamera unscharf und schaue nicht hin, was ist, das wäre dann das typische Verleugnen und Verdrängen. Und das wird dann sozusagen auf einem Schuldenkonto gesammelt, bis es sich in einer Form von Krankheit äußert. Und das gilt auch für Menschen, die nicht im Glauben stehen. Ich habe eine ganze Reihe Frauen erlebt, die ohne Glauben erzogen, mehrfach abgetrieben, dann doch an typischen Folgen von Abtreibung leiden, ohne dass sie den Zusammenhang beschreiben können. Mhm. Also es ist gerade auf der körperlichen Ebene, auf der psychosomatischen Ebene ist das dann häufig der Ausdrucksweg. Und die Klärung ist immer auch der Weg zur Heilung. Also da brauchen wir gar keine Angst zu haben, wenn man uns sagt, ihr Christen macht ja durch eure Gebote erst einen Schuldkomplex. Nein, wir machen bewusster, was der Weg ist, der uns in die Freiheit der Kinder Gottes führt. Und ein Schuldkomplex ist etwas anderes. Ein Schuldkomplex ist ein krankhafter Umgang mit Schuld, den ich auch kenne, auch von Christen. Das muss man unterscheiden. Das eine ist das Bewusstsein für das Rechte und für das Schlechte und das, wie fein das eingestellt wird an den Geboten Gottes und dem Katechismus. Kann man sich da orientieren. Das andere ist, dass ich mir selber nicht vergeben kann, dass ich auch nicht glaube, dass Gott mir vergibt, dass ich ständig wiederhole, dass ich meine Schuld habe, dass ich daran leiden muss, dass ich nicht geheilt werden darf, das ist etwas Krankhaftes und das muss dann behandelt werden.
Das heißt, es geht wirklich nicht um eine Verurteilung, sondern es geht um das, bei uns jetzt um das Einstellen dieser tiefen Schärfe, dass wir da bewusst machen, was passiert und welche Folgen hat das. Also wir wollen nicht in der Unschärfe bleiben, sondern eben in diese tiefen Schärfe gehen, nicht in einer verurteilenden Haltung. Das ist Sünde, auch wenn wir jetzt über das Thema Sünde sprechen, weil es einfach eine Realität ist, sondern in einer Haltung, die den Weg zur Heilung und zu einem inneren Frieden aufzeigt. Sie haben ja eben schon gesagt, Frau Dr. Pokrop-Hippen, dass die Seele der Ort ist, der auch verletzt wird bei dieser traumatischen Erfahrung und Tat einer Abtreibung. Im tiefsten ist das ja der Ort, wo wir mit Gott kommunizieren. Da haben Sie ja auch mit von der heiligen Hildegard von Bingen das Zitat von dem Licht erwähnt, das Licht, das in allem steht, auch durch den heiligen Paulus biblisch belegt. Wie ist es denn so, dass die Seele normalerweise mit Gott kommuniziert?
Wenn wir Maria uns anschauen, haben wir im Grunde im Magnificat einen wunderbaren Weg, wie die Seele eigentlich mit Gott kommuniziert. Wir glauben, dass Marias Seele ganz frei von Sünde war und dass wir an ihrer Seele und an dem, wie sie sich verhält, ein Beispiel, einen Lehrweg haben. Und wenn wir an die Situation denken, wo Maria Elisabeth begegnet und bei dem Gruß Elisabeths Kind vor Freude in ihrem Leibe hüpft und sie dann Maria mit den Worten grüßt, selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ, da antwortet ja Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn. Und ich erfahre immer wieder, auch in der Therapie, dass Lobpreis ein Weg ist, erstens in Beziehung zu Gott zu treten. Und wer in Beziehung zu Gott tritt, erfährt immer Heilung, weil Gott uns heilen will. Und insofern ist also jedes Mal, wenn wir Lobpreis halten, das auch ein Heilungsgebet für uns selbst. Die Seele kommuniziert mit ihrem Schöpfer und Ursprung im Lobpreis. Und das ist der größte und tiefste Sinn unserer Existenz, die Größe Gottes zu loben und zu preisen. Darum sind wir geschaffen. Und es ist eben auch das Bestreben des Widersachers, Menschen davon abzuhalten, in diese Reife hinein sich nach ihrer Geburt zu entwickeln und als freie, erwachsene Menschen in der vollen Bewusstheit als Gott zu loben. Gott freut sich über jeden Menschen, der das tut. Wir sind zum Lobpreis geschaffen. Und das braucht unsere Seele. Daraus schöpft unsere Seele Kraft. Wenn wir uns das bei dem Doppelgebot der Liebe im ersten Teil anschauen, da heißt es nämlich auch, Gott lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all unserer Kraft und unserem ganzen Denken. Wenn wir das immer wieder im Lobpreis machen, auch in Zeiten, wo wir krank sind, sei es körperlich, sei es seelisch, sei es psychisch. Wenn wir Gott vertrauen, dass wenn wir ihn loben, er uns heilt, erfahren wir diese Heilung. Da bin ich hundertprozentig sicher, das habe ich immer wieder erlebt und das erlebe ich. Und das ist, sagen wir mal, der Weg, wie ich glaube, dass die Seele mit Gott kommuniziert, im Lobpreis. Auch wenn wir schuldig sind, auch wenn wir depressiv sind, dann auch wenn unsere Seele trocken ist und nicht mitschwingen kann in dem, was unser Mund spricht, den Lobpreis trotzdem halten, er führt in die Heilung.
Also vielleicht auch, weil er die richtige Ordnung wiederherstellt.
Ja, diese richtige Ordnung, von der die heilige Hildegard spricht, dass da so ein Chaos entsteht, wenn die Seele in ihrer Verbindung zu Gott gestört wird, wenn diese sogar zerstört wird oder bedroht ist, zerstört zu werden, diese Verbindung zu Gott, dann kommt eine tiefe Unruhe in den Menschen und die geht dann weiter in die Psyche, in den Körper. Und da tritt dann diese Ordnung wieder ein, die schöpferische, heilende Ordnung Gottes.
Mhm. Was ist denn die Folge, wenn ein Beziehungsverlust jetzt nicht nur bei dem einzelnen Menschen stattfindet, also wenn da ein Bruch in der Beziehung ist, sondern wenn sich das, wie wir das ja um uns herum erleben, wirklich ganz auf eine Gesellschaft kollektiv ausbreitet?
Ich denke, dass wir da dann in diesem kollektiven Beziehungsverlust zu Gott eben diese Ersatzgötzen erleben. Das gilt für den Einzelnen wie für die Gesellschaft. Und ich erlebe in meiner Praxis eben dann auch, dass es zu Depressionen, zu Sucht als Ersatzgott, zu Gewaltneigung aus dieser inneren Unruhe, zu Suizid in der völligen Verzweiflung kommt. Und ich glaube, dass die Frage nach der Gottesbeziehung sowohl des Einzelnen als auch unserer Gesellschaft eine der am meisten tabuisierten Fragen unserer Gesellschaft ist. Eine Gesellschaft, die immer meint, keine Tabus mehr zu produzieren. Die produziert durchaus Tabus. Zum Beispiel das Tabu, dass wir nicht über unseren Glauben sprechen und Zeugnis geben können. Beispielsweise erlebe ich das als Ärztin, dass man mir dann unterstellt, ja, meine wissenschaftlichen Aussagen, zum Beispiel zu den Folgen nach Abtreibung, die können ja gar nicht angenommen werden und man kann mich ja gar nicht ernst nehmen, weil ich gleichzeitig Zeugnis davon gebe, dass ich eine gläubige Ärztin bin. Das heißt, dann wird man ein Stück verfolgt für seinen Glauben und das ist immer ein Kennzeichen für Abspaltung, für Abwehr. Und unsere Gesellschaft tabuisiert den Glauben, den Einzelnen und die Gesellschaft. Das ist etwas, was in einem Schattenwinkel zurückgedrängt ist. Und deswegen können wir auch nicht die Kraft, die Gesellschaft zu erneuern haben, weil uns dieser Zugang, weil uns dieses Zeugnis und auch der persönliche Mut dazu fehlen. Und das würde ich mir auch für unsere Bischöfe wünschen, das würde ich mir für unsere Priester wünschen, das würde ich mir für unsere Ordensstände wünschen, dass sie von dem, wovon sie innerlich leben, wirklich auch in aller Arglosigkeit, auch mit dem Bewusstsein verletzt werden zu können, ganz klar und fröhlich und einfach Zeugnis geben. Das braucht diese Gesellschaft so sehr, um zu heilen. Denn das, was die Abtreibung im Einzelnen zeigt, Sie haben ja schon auf die Tausenden von Betroffenen hingewiesen, das zeigt sie ja auch in der Gesellschaft. Und wir stehen in der Gefahr, dass unsere Gesellschaft sich dann wieder nur auf den demografischen Aspekt verflacht. Uns fehlen die Kinder hier und uns fehlen die Handwerker dort und uns fehlen die Wissenschaftler und Politiker dort, statt dass man tiefer schaut und sagt, ja, dass wir all diese Menschen nicht zur Welt haben kommen lassen, das hat eben aber auch eine geistliche und eine tiefen Wirkung für die Gesellschaft, dass sie krank macht. Und da fehlt einfach die kollektive Energie, das zu sagen. Da fehlen uns die Wissenschaftler, die Theologen, die Leute in der Medienwelt, die das aussprechen, die das wagen. Natürlich wird man angegriffen. Das wird noch lange so bleiben. Aber das war ja immer so. Wenn Sie die 2000 Jahre der Glaubensgeschichte sehen, es ist immer vom Zeugnis und von der Leidensgeschichte geprägt gewesen. Da befinden wir uns ja in bester Gesellschaft.
Es sind auch bei uns Einzelne, die immer wieder die Stimme erheben und die bekommen das durchaus zu spüren, wie schwierig das ist, wie wenig Verständnis man da bekommt und wie sehr man in eine fundamentalistische Ecke gedrängt wird. Aber für uns ist es wichtig, dass wir jetzt dieses Thema einfach auch so in aller Arglosigkeit jetzt herausholen und dann Sie uns von Ihren Erfahrungen berichten, Frau Dr. Bokra-Pippen. Wir haben jetzt so mal die Verbindung der Seele die Bedeutung dieser seelischen Dimension klargelegt, offengelegt, die seelische Dimension, die berührt wird von einer Abtreibung. Wir werden gleich nach einer Musik auf die Wege der Heilung kommen. Vielleicht vorab da noch die Frage, Frau Dr. Bokra-Pippen, ist es denn so, dass wir haben ja die körperlichen Folgen und die psychischen Folgen in vergangenen Sendungen ausführlich behandelt und auch da schon Wege der Heilung aufgezeigt. Aber eigentlich scheint es mir, dass eine Heilung auch eines körperlichen Symptoms, eines psychosomatischen Symptoms ohne Einbeziehung dieser ganzen seelischen Dimension überhaupt gar nicht möglich ist.
Genau so ist es, Frau Fröhlich. Da ist das Zentrum der Heilung und da müssen wir wirklich auch daran arbeiten, dass wir das nicht aus unseren therapeutischen Ansätzen ausgrenzen, dass es als nicht wissenschaftlich gilt, den Glauben als eine Option, als eine Ressource zu integrieren. Man soll das niemandem überstülpen, aber dass man es mit darstellt in dem Wissen, dass da das Zentrum der Heilung auf die Betroffenen wartet.
Nämlich es macht ja überhaupt keinen Sinn, im Endeffekt Rückenschmerzen, man kann Schmerzmittel verabreichen und Physiotherapie, aber solange man an die Wurzel nicht rankommt, bringt das ja gar nicht viel.
Als Ärztin hier, ich bin ja auch Hausärztin, wie oft erlebe ich das, dass Menschen kommen, die im Grunde die Zuwendung des Arztes über ihr Symptom suchen, weil sie verletzte Seele haben.
Also es gibt natürlich auch andere Ursachen für eine verletzte Seele, aber diese eine, das ist eben so eine verborgene Ursache, die wir als Gesellschaft gar nicht wahrnehmen wollen, was Abtreibung auch bewirken kann. Wir hören jetzt etwas Musik und nun geht es gleich weiter in der Sendung mit Frau Dr. Angelika Bokra-Pippen. Um die die seelischen Folgen von Abtreibung geht es in der Lebenshilfesendung hier bei Radio Horeb. Und Frau Margarete hat uns aus Staufen angerufen. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
Ja, grüß Gott. Ich wollte fragen, gibt es überhaupt eine Abtreibung, die irgendwie zu, wo man sagen kann, da gab es keine andere Möglichkeit? Gibt es sowas?
Ja, Frau Dr. Prokop-Heppen, vielleicht Sie dazu?
Ich glaube, das ist immer die Frage der Wahrnehmung. Also für Frauen, die in Notsituationen sind und keine Hilfe erfahren und eine sehr selektiv eingeschränkte Wahrnehmung haben. Sie können sich das vorstellen, als wenn Sie so einen Tunnelblick haben. Da mag das so scheinen. Aber wenn man dann ein paar Schritte zur Seite tritt und mit den Frauen einmal auf das Gewirr ihres Lebens schaut, dann erkennt man oft, dass die Abtreibung so der dunkle Brennpunkt von einer ganzen Menge von Konflikten und Verletzungen war, die es vorher schon gegeben hat. Und in diesem Zusammenhang hätte es dann auch wieder andere Wege und Auswege gegeben. Also es ist immer die Frage, wie man das subjektiv wahrnimmt. Und wenn denke ich, haben aber damit noch eine andere Frage verbunden, nämlich ob man überhaupt irgendeine Form von Abtreibung rechtfertigen kann. Und ich denke, letztlich ist jede Abtreibung die Tötung eines wehrlosen, ungeborenen Menschen. Wie schwerwiegend das ist im Einzelfall vor Gott, das muss diese Person, diese Seele vor ihrem göttlichen Richter erfahren und klären und am besten auch von in diesem Leben dann bereuen und in die Heilung bringen, so wie uns das Johannes Paul im Evangelium Vitae ja zuspricht. Also ich denke, es geht wirklich um den Aspekt der Heilung mehr als um den Aspekt, die Schuld abzuwägen. Wo vielleicht ist die Schuld, groß oder klein?
Vielleicht kann man das ja auch einfach im Zusammenhang mit anderen möglichen Tötungsdelikten sehen, wo man sagen kann, manchmal gibt es eine Bedrängung, die macht es vielleicht so, dass wir als weltliche Richter sagen würden, ist die Schuldfähigkeit weiter runtergesetzt. Das Problem ist wahrscheinlich, dass wir die Abtreibung immer so als so einen Sonderfall ansehen, der eigentlich, wo es eigentlich weniger schlimm ist. Und das ist für uns ja das Problem.
Man kann das auch bei Thomas von Aquin nachlesen, der sich ja auch über diese Dinge geäußert hat. Also auch er unterscheidet differenzierter. Es kommt immer auch auf den Grad des Bewusstseins an, den ich dafür habe. Also ob ich jetzt diesen schwerwiegende Form der Gottesverletzung in vollem Bewusstsein tue oder ob ich vielleicht durch andere Verletzungen, die ich selbst erlitten habe, in diesem Bewusstsein gar nicht voll entwickelt bin. Beispielsweise weiß ich, dass viele Frauen, die abgetrieben haben, nicht alle, aber viele, vorher auch die Erfahrung von Ablehnung in der Familie und auch von sexuellem Missbrauch gemacht haben. Das spielt dann auch alles eine Rolle dabei. Ich meine damit so den Aspekt der Schuldfähigkeit.
Aber es geht ja auch gar nicht darum, dass wir hier irgendjemanden beurteilen oder verurteilen, sondern wie Sie gesagt haben, das ist ein Gespräch, das jeder Betroffene selbst mit seinem Gott suchen kann und soll und wissen darf, dass er einen liebenden Gott hat, der ihn da annimmt oder der sie annimmt. Frau Margarete, vielleicht noch einmal, ist Ihre Frage damit beantwortet?
Nein, also ich wollte noch sagen, ich war mal Sozialarbeiterin, habe erlebt, dass es viele, viele Frauen gibt, die überhaupt nicht Bescheid wissen. Die Aufklärung fehlt, die Elternhäuser fehlen, Religionsunterricht in der Schule oder auch mal Vorträge, damit die jungen Menschen überhaupt wissen, was sie tun, wenn sie miteinander ins Bett liegen, ehe sie überhaupt die Reife oder die Erkenntnis haben. Es fehlt an der Aufklärung. Ich habe ein Haus kennengelernt in Irmdorf, das Haus Samaria. Und in dieses Haus werden alle jungen Menschen aufgenommen. Das hat der Graf von Bodmann gestiftet. Werden Menschen aufgenommen, die entweder nicht zurechtkommen mit ihrem Zustand oder dass sie ein Kind gebären wollen, ohne dass es jemand weiß. Warum ist die Aufklärung so kümmerlich?
Mm. Das ist wahrscheinlich eine Anfrage, die sehr berechtigt ist, nicht wahr, Frau Dr. Prokop-Heppen?
Ja, auf jeden Fall. Mm. Was Sie ja vorhin auch schon bei dieser Verdrängung auf kollektiver Ebene gesagt haben. Es fehlt wirklich, da gebe ich der Anruferin vollständig recht, es fehlt das Bewusstsein in vielfacher Hinsicht und auch der Wille, Bewusstsein zu schaffen. Das gilt ja auch für die Folgen nach Abtreibung, die verdrängt werden. Es hat letztlich auch zu tun mit Schuldverdrängung, da es ja ein kollektives Phänomen ist. Es hat aber auch mit Geld zu tun, mit Macht und Geld. Viele verdienen da ja auch dran, dass es so ist, wie es ist.
Ich meine, es gibt ja auch bei Radio Horeb zahlreiche Sendungen, die gerade sich auch mit dem Thema beschäftigen, wie können wir mit Jugendlichen über Sexualität sprechen in einer guten, umfassenden Art und Weise. Das ist nicht, dass wir uns auf dieses Thema einfach so fixiert haben, weil es uns so besonders gefällt, sondern einfach, weil wir auch das Gefühl haben, wie Frau Margarete, dass das so wichtig ist. Und tja, es ist dann immer die Frage, wo es gehört wird und wo es angenommen wird. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf und Ihren Hinweis. Auf Wiederhören. Ja.
Dankeschön.
Wie Frau Dr. Prokop-Heppen eben schon mehrfach betont hat, das Thema ist natürlich eingebettet in so einen gesamten Komplex. Und da hat wirklich das Gefühl, bei uns macht sich breit, dass es da um eine kollektive Verdrängung regelrecht geht. Wir begrüßen nun einen Herrn, der sich aus Garmisch meldet. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Frau Dr. Burgre, wir haben ein schlimmes Erlebnis eigentlich gehabt. Ich habe eigentlich gesagt, ich wollte anonym bleiben, aber jetzt hat es doch gut, Garmisch. Bekannte, die mich hören, die kennen, wissen dann, wer es ist. Mhm. Und wir haben da nie drüber gesprochen. Meine Frau war schwanger. Und gut, sie war schon 40 Jahre alt. Das war halt Probleme mit Arbeit, dass man gar nicht so recht zur Ruhe kam. Also sie wurde schwanger. Und dann heißt es ja, untersuchen lassen, wegen den, um was geht's da, in der 16. Woche? Ich weiß gar nicht mehr.
Ach, welche Untersuchungen sind das im Einzelnen, die da kommen? Es gibt einmal diese auf Down-Syndrom und dann gibt es noch verschiedene andere Untersuchungen. Man kann nach Spina Bifida untersuchen lassen, welche das nun genau war. Wissen Sie es, Frau Dr. Burkhardt?
Ich würde auch sagen, also der häufigste Fall ist das Down-Syndrom. Das dreht sich ja dann oft zu dieser kollektive Suche nach Fehlern beim ungeborenen Kind.
Das war es nämlich. Sie wollen da, also gut, nach der 16. Woche ging sie ins Krankenhaus und da haben die untersucht. Dann haben wir noch ein paar Tage die Nachricht bekommen zur Einladung, dass wir mal kommen sollen. Da sind wir da hingefahren, haben die Ärzte gesagt, das Kind hat keine Lebensgrundlage, lebt höchstens ein Jahr. Da fehlt ein Chromosom. Jetzt bin ich sofort in Tränen zusammengebrochen. Und habe ich gesagt, ja, könnte man das nicht probieren? Wenn ich so damals so stark im Glauben gewesen wäre wie heute, wäre das Kind geboren worden, man hätte es gesehen, was geworden ist. Weil ich dann bestimmt angefangen hätte zu beten, Tag und Nacht, also jeden Tag, bis das Kind dann, man sieht die Entwicklung. Also und wir haben uns da, wir waren hilflos und habe dann gemerkt, wie wir zu Hause waren, dass man da vielleicht doch hätte können, ich habe die Kraft nicht gehabt. Sagen, nein, wir wollen das Kind erleben. Aber wir waren so schwach, auch nicht aufgeklärt. Und dann haben die das geholt. Jetzt haben wir, glaube ich, heute noch da ein schlechtes Gewissen.
Ja, das glaube ich. Ja, das ist sicher für Sie eine schwere Last. Und ich danke Ihnen, dass Sie den Mut haben, das jetzt zu sagen. Darf ich fragen, haben Sie denn eine Trauerarbeit über den Verlust dieses Kindes schon gemacht, dass Sie dem Kind einen Namen gegeben haben? Oder wissen Sie, ob die sterblichen Überreste des Kindes irgendwo beigesetzt wurden von der Klinik?
Ja, ja, nee, gar nichts mehr. Ich war so fertig und die Frau auch, die war so eingebunden in Arbeiten, die in Betrieb, die war, hat da, Köchin war da und nie mehr Arbeit von morgens bis abends, war in eine Kantine, hat sie da geführt. Und nee, gar nichts. Ich mache für mich so meine eigene Produktion, ne? Und heute fange ich da, naja, das hat schon vor einem Jahr angefangen, anzureden, ach Kind, wo bist du denn eigentlich, wenn man dich nur sehen könnte oder hören oder sowas. Also ich müsste da vielleicht mal richtige, gründliche Ordnung machen. Also das ist alles nicht geschehen, wo das Kind, habe ich auch drüber nachgedacht, dass vielleicht ist das noch für Forschungszwecke genutzt worden.
Sie können dem Kind einen Namen geben und Sie sollten auf jeden Fall auch das nicht allein tun, sondern mit einem, Sie sind katholisch nämlich an.
Ja, glaube ich, nie Probleme gehabt.
Dass Sie mit einem Priester wirklich das Ganze auch in die Versöhnungsarbeit vor Gott bringen.
Ja, ich weiß ja nicht, ob es ein Mädchen war oder ein Junge. Ist das egal dann?
Vielleicht da aus persönlicher Erfahrung, es gibt Namen, die können für ein Mädchen und für einen Jungen gehen. Und ich weiß von Leuten, die sich dann bei, wenn sie ein Kind verloren haben, durch eine Fehlgeburt, sich dann für einen solchen Namen entschieden haben einfach.
Also gut, dann müsste ich, Frau Dr. Bockrup, wäre das eine Möglichkeit, Sie in der Praxis aufzusuchen?
Das können Sie tun. Ich bin ja auch in nächste Woche von am 30. und 31. in Vorarlberg. Ich weiß nicht, wenn Sie in Österreich sind, Sie dann da vielleicht...
Gar nicht. Ist noch bei.
Ja, auch noch bei, ja. Sie können sich gerne noch mal in der Praxis melden.
Die Adresse vom Radio Horeb
vielleicht. Ja, genau.
Ja, über die, beim Hörerservice von Radio Horeb gibt es die Adresse in der Praxis und da können Sie bestimmt auch erfahren, ob es ein Seminar gibt, das für Sie passen könnte. Nicht? Ich denke mal, das ist ja das, was Sie sagten immer wieder, Frau Dr. Bockrup-Hippen, dass es wichtig ist, dass man einfach einen Weg der Versöhnung geht und dass dann auch eine innere Heilung, auch ein innerer Frieden wiederkommen kann, dass man vielleicht ganz neu eine Beziehung zu dem Kind aufnehmen kann. Wir sind ja davon überzeugt, das Kind ist bei Gott wohl gut aufgehoben. Es ist ja dort und es kann auch schön sein, eben diese Beziehung dann zu pflegen.
Ja, und ich würde gerne dem Herrn und den anderen, die zuhören und vielleicht eine ähnliche Verletzung in sich tragen, wenn es Ihnen recht ist, Frau Fröhlich, jetzt noch einmal die Worte von heiligen Papst Johannes Paul II. Sagen.
Ja.
Aus dem Evangelium Vitae, da können Sie das nachlesen. Falls ihr es noch nicht getan habt, öffnet euch voll Demut und Vertrauen der Reue. Der Vater allen Erbarmens wartet auf euch, um euch im Sakrament der Versöhnung seine Vergebung und seinen Frieden anzubieten. Ihr werdet merken, dass nichts verloren ist und werdet auch euer Kind um Vergebung bitten können, das jetzt im Herrn lebt. Und dieser Glaube, dass das Kind im Herrn lebt und dass es auch dafür die Eltern Fürbitte hält, dass wir in der Liebe Gottes verbunden sind, dass sie größer ist als alle Schuld und als der Tod. Da haben wir doch einen ganz wichtigen Ansatz, um auch in unsere eigene Heilung hineinzufinden, so wie wir es in der Osternacht gesagt haben. Du glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Dass wir jetzt von der Schuld auf die Erlösung schauen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Ihnen das gelingen möge.
Darf ich nochmal einen Satz einfügen?
Ja.
Da kann man mal sehen, ich bin in Tränen ausgebrochen auf der Sekunde und dass die Ärzte da gar nicht reagiert haben. Ich konnte gar nicht reden. Wir sind heimgefahren, ich nur geheult, die Frau war auch traurig. Sie war dann traurig über mich, dass die Ärzte da gar nicht reagiert haben, von wegen, dass man das Embryo, das Kind irgendwo beisetzt. Das ist einfach so abgesagt worden und Schluss, ne?
Ja, ein ganzes Stück Lebenserfahrung genommen. Wenn das Kind geboren worden wäre und Sie hatten die Auskunft, es wird nicht älter als ein Jahr, wie lange es auch immer gelebt hätte, Sie hätten es im Arm gehalten, Sie hätten es taufen lassen, Sie hätten eine Beziehung zu einem lebenden Kind gehabt und es wäre dann möglicherweise in Ihren Armen oder in Ihrem Beisein gestorben. Man hat Ihnen das alles genommen und ich finde, da ist also auch eine ganz schwere Verletzung an Ihnen geschehen.
Und ich habe auch an mir dann so ein bisschen gehadert, dass ich nicht den Glauben aufgebracht habe, das Kind wird geboren und beten. Bei Gott ist ja kein Ding unmöglich. Es wäre vielleicht geboren worden, hätte gar nichts gehabt, wenn ich starken Glauben gehabt hätte.
Ja, und trotzdem ist es jetzt wichtig zu vergeben, auch denen, die das getan haben und die immer wieder so etwas tun, weil selbst unser Herr am Kreuz ja seinen Mördern vergeben hat, als sie ihn töteten und er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir müssen wirklich diese Unwissenheit, diese Herzenstaubheit, diese geistige Blindheit, die müssen wir zu Gott bringen und wir gehen auf Pfingsten zu, dass wir den Heiligen Geist wirklich täglich bitten, komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, dass diese finstere Nacht des Nichterkennens und des auch des Nichterkennenwollens, dass die gewandelt wird im Glauben, dass diese ganzen Menschen im Glauben erlöst werden.
Fälle, wo Menschen so einen Glauben haben gebetet und das Unmögliche ist geworden, ne? Krebs und so, und dann von Krebs geheilt worden. Da meine ich, wenn der Glauben stark genug gewesen wäre, hätte man ja gesehen, ob der liebe Gott uns erhört hätte oder nicht, ne? Das meine ich. Und das habe ich auch versäumt.
Ja. Ein Weg der Heilung, der möglich ist.
Ja, dass man vielleicht den Satz aus dem Vater Unser dann nimmt, dein Wille geschehe. dass man nicht sagt, wenn ich ganz starken Glauben habe, dann wird das Kind gesund, sondern dass man es wirklich auch in den Willen Gottes lässt.
Es gibt ja auch Erfahrungen von, ich habe das in meinem persönlichen Bekanntenkreis, zwei Fälle, wo Kinder kurz nach der Geburt gestorben sind, die Eltern das vorher wussten und dann sich auch dafür entschieden hatten, die Kinder dennoch zu bekommen, obwohl sie wussten, sie würden nicht lange leben und es von den Elternteilen jeweils, natürlich haben sie auch gebetet, dass das Kind gesund wird oder gehofft irgendwo, aber die dann trotzdem für sich gesagt haben, auch wenn unsere Gebete in diesem Sinne nicht erhört wurden, ist es doch für uns eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und wir haben in dieser Zeit der Schwangerschaft und diese kurze Stunde nach der Geburt, die wir hatten, eine ganz intensive Beziehung zu diesem Kind aufgebaut und wir sind glücklich und dankbar, dass wir es so bei uns gehabt haben.
Ich glaube, da kann man den Satz auch sich noch ins Herz legen. Gottes Wille ist Liebe im gegenwärtigen Augenblick. So schwer das ist, aber dass wir uns auf den Weg machen, wirklich zu glauben, dass Gottes Wille, wenn er eben jetzt das Kind nicht in dieser Welt leben lässt, Liebe im gegenwärtigen Augenblick ist. Mhm. Und das ist ein ganz anderer Umgang mit so einer Situation, als wenn ich jetzt nur sage, da fehlt ein Gen oder da fehlt ein Chromosom, jetzt weg, aussortiert und sterben. Das ist ganz anders. Es kommt eine ganz andere Dimension ins Spiel.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie angerufen haben. Es tut mir leid, dass Ihre Anonymität nicht ganz so gewahrt wurde, wie Sie gedacht hatten. Vielleicht der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie anrufen und anonym bleiben wollen, vielleicht auch sagen, bitte auch den Ort nicht sagen, damit auch wirklich, wir uns ja gerne dran.
Der Kollegin gesagt, die mich angerufen hat.
Genau, bei manchen ist es so, dass es ihnen reicht, wenn der Name nicht genannt wird, aber dann lassen wir auch den Ort weg.
Ja, das ist nicht so schlimm. Ich mache mir da auch nichts draus.
Auf jeden Fall fand ich es sehr mutig von Ihnen, dass Sie dennoch gesprochen haben und auch für uns wichtig zu sagen, es sind nicht nur die Frauen, die betroffen sind. Väter leiden auch mit.
Es belastet mich ja heute noch, verstehen Sie?
Ja.
Und ich müsste, wie die Frau Doktor gesagt hat, ich muss zum vertrauensvollen Priester gehen und über den Fall reden.
Vielleicht ist es auch gut, mit anderen Betroffenen zu sprechen und da bietet so ein Seminar Möglichkeiten. Sie können da beim Hörerservice auch anrufen und erfragen, was es gibt.
Wunderbar. Ja,
Dankeschön. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen für Ihren Weg. Und Ihrer Frau auch.
Ja, dankeschön. Ja, danke. Wiederhören.
Ich begrüße nun Frau Schäfer aus Hallende am Rhein.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich habe gerade auch ganz betroffen zugehört und ich denke mal, also ich bin auch in der, ich meine, unsere Gesellschaft ist eigentlich, und da muss ich Ihnen auch recht geben, so gegeneingestellt, sodass man also fast Not bekommen muss. Wenn ich bedenke, wenn ich die Kinder alle, die geboren worden wären, auf einen Berg zusammen sehen würde, das sind ganze Städte im Grunde. Und man macht sich diese Konsequenz überhaupt gar nicht bewusst. Ich frage mich manchmal, was sind wir eigentlich für eine Gesellschaft? Auf der einen Seite jammern wir, wie Sie auch schon sagen, rein jetzt von dieser Seite her, noch nicht mal jetzt vom Religiösen her, was sind wir für eine Gesellschaft, die auf der einen Seite jammert, wir sind Aussterbende, wir sind eine überalterte Gesellschaft, und auf der anderen Seite geben wir den jungen Frauen, die da ein Kind erwarten, in welcher Situation auch immer, keine Unterstützung, also doch wohl auch, aber ich meine, die ganze Einstellung innerhalb der Gesellschaft müsste sich ändern.
Das ist ja das, was wir bisher auch in der Sendung immer wieder festgestellt haben.
Erschreckend im Grunde, ne? Mir ging gerade der Satz durch den Kopf, die Würde des Menschen, steht im Grundgesetz. Ein Kind, was also so das Hilfloseste ist, was also im Mutterleib heranwächst, das wird zum Teil dann einfach nur als Zellhaufen gesehen. Also ich bin in der Hauptschule gewesen und das hat mich insofern auch sehr berührt. Ich habe auch das Fach Religion unterrichtet. Und habe gedacht, also den Jugendlichen auch, waren Jungen und Mädchen zusammen, ich muss denen ab einem bestimmten Alter klar machen, worum es da eigentlich wirklich geht.
Das ist keine Spielerei. Frau Schäfer, ich glaube, das haben wir in der Sendung, versuchen wir ja mit dieser Sendung genau zu tun, dass wir versuchen eben das Bewusstsein zu schärfen. Wir hoffen, dass es wirklich viele Menschen hören und dass möglichst viele Menschen das auch in ihrem Umfeld weitertragen. Und wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie das im Rahmen Ihrer Möglichkeiten versuchen. Ich darf nun eine weitere Dame begrüßen, die uns ohne Namen angerufen hat. Hallo.
Hallo. Ich kann auch meinen Teil dazu beitragen. Also zum einen war ja die Frage wegen vorhin von einer anderen Hörerin, welche, wo es jetzt gar nicht anders geht mit der Abtreibung. Es gibt ja schon solche Geschichten wie eine Eileiterschwangerschaft. Da denke ich irgendwie, ja, da geht's ja gar nicht anders. Also da kann ja die Mutter auch bei drauf gehen und das Kind kann das ohnehin nicht überleben.
Ja. Ganz wichtige Frage. Eben, es gibt Schwangerschaften, wo das eigentlich ja das Überleben des Kindes menschlich gesehen unmöglich ist und die Frau in große Gefahr gerät. Wie geht man mit solch einer Grenzsituation um, Frau Dr. Pukopippen?
Selbst erlebt. Ich habe ein Kind durch eine Eileiterschwangerschaft verloren. Allerdings ist es in mir. Also es ist in mir dann der Eileiter geplatzt und ich war wirklich auch in Lebensgefahr. Und ich denke, wenn eine Frau dann eben wirklich diese Diagnose frühzeitig gestellt bekommt, dann ist es ja so, dass dann wirklich der Fall der medizinischen Indikation vorliegt. Und die gab es ja immer schon und die gibt es auch in jedem Land, dass wenn das Leben der Mutter gefährdet ist, dass dann also auch abgewogen wird, welche Chancen sind für das Kind da und eine Eileiterschwangerschaft kann bis heute, soweit ist unsere Medizin nicht ausgetragen werden zu einem lebensfähigen Kind. Es kommt also früher oder später zum Platzen des Eileiters und zum Tod des Kindes. Und da hat man ja dann auch die Abwägung, dass man das Leben der Mutter dann rettet. Das ist, finde ich, ein ganz klarer Fall in der medizinischen Indikation, die ja leider sehr verwässert worden ist in Deutschland seit 1995. Da werden eben nicht nur solche Fälle unter medizinische Indikation gestellt, sondern da geht es nach der WHO-Definition von Gesundheit. Und da können dann Kinder in Deutschland straffrei bis zum Einsetzen der spontanen Eröffnungsvenen getötet werden, wenn man ein Gutachten nachlegt, das also zeigt, dass da die Kriterien der erweiterten medizinischen Indikation erfüllt sind. Und das Gutachten bekommt jede Frau, die es haben will. Da bin ich überzeugt von. Wer die Wege kennt, kriegt es.
Und das heißt nicht richtig. Das wird missbraucht und durch den Missbrauch wird das versteckt, dass es medizinische Indikationen gibt, die wirklich, also wirklich eine Begründung haben und wo wir auch als Christen nicht sagen können, naja, dann ist man halt dazu verpflichtet, auf ein Wunder zu hoffen.
Nein, ich denke wirklich, da sind wir natürlich auch verpflichtet, dass wir dann unseren Verstand einsetzen, den uns der Herr geschenkt hat und dass wir dann auch in diesem Sinne ethisch handeln. Wenn man dann wirklich sieht, das Leben der Mutter ist nur so zu retten und das Kind hat keine Lebenschance. Das gilt ja auch für Situationen unter der Geburt, wo, das ist selten, aber kommt ja auch hochtraumatisch vor, wo so eine schreckliche Entscheidung gefällt werden muss. Wir wissen natürlich von Frauen wie Gianna Barretta Moller, die heilig gesprochen wurde, dass sie sich entschieden hat, ihr Leben zu opfern für das Kind. Aber ich denke, das ist dann eine individuelle Entscheidung.
Genau, sicher eine Situation, in der keiner stecken möchte, denn da ist ja, hängen ja oft noch Geschwisterkinder mit daran und so weiter. Also insofern ist das eine Situation, die wir niemandem wünschen und wo es fernsteht, uns irgendein Urteil zu fällen. Ich danke unserer Hörerin für ihren Anruf. Kommen wir nun zu den Möglichkeiten der Heilung, die wir haben, Frau Dr. Pukopippen, nach, wenn wir jetzt nun feststellen, ich spüre diese Dunkelheit. Und ich bin davon belastet, wir haben ja von Hörern immer wieder gehört, dass sie das so empfunden haben. Unser Hörer hat angerufen, hat das eben bestätigt, ihn belastet das immer noch. Welche Möglichkeiten der Heilung gibt es?
Ja, ich würde gerne einen Satz, bevor ich auf mein Konzept eingehe, vom heiligen Bonaventura vorausstellen. Der hat einmal zu den Suchenden und Leidenden gesagt, meine Seele, wie sündhaft du auch bist, werde froh und vertraue. Denn deine Prüfung, der Ausgang deines Gerichts hängt von Gott ab. Aber dieser Gott ist dein Bruder, wie seine Mutter die deine geworden ist. Gehe durch sie zu Jesus und du wirst sicher in den Himmel gelangen. Das heißt, wir dürfen also den Weg der Heilung wirklich in so einer inneren Ruhe und Sicherheit gehen, dass wenn wir uns auf den, der uns die Heilung zugesprochen hat, verlassen, dass wir das dann auch bei allen Defiziten, bei allen Mängeln und bei allen Grenzen, die wir immer als Menschen auch im Heilungsprozess haben, dass es uns geschenkt werden wird. Jetzt mal zu der Theorie, wie man das also fassen kann, diesen Weg der Heilung nach Abtreibung. Ich habe da so drei große Säulen. Das eine ist das Gespräch,
das zweite die Versöhnung und das dritte die Integration. Zum Gespräch, da geht es also darum, dass in einem Gespräch, wie wir es jetzt führen, aus dem Etwas des Objekts der Abtreibung, was zum Beispiel bei diesem Mann, der angerufen hat, sein Kind ja in der Situation dann leider war, dass daraus wieder ein Jemand wird, ein personales Gegenüber, dem man einen Namen gibt, um das man trauern kann. Dann geht es aber auch im Gespräch um die Überwindung der Isolation, dass wirklich möglich ist, dass wir über Scham und Schuld sprechen können. Das ist auf verschiedenen Ebenen dann versucht, zum Beispiel auch in Selbsthilfegruppen, eben im Dialog mit anderen, dass sich den Käfig dieser Isolation, der ja auch von Frauen zum Teil so bemalt wird, dass sie da drin stehen, dass sie diesen Käfig öffnen und aus dieser quälenden Selbstbestrafung auch herausfinden, dass sie Gefühle wie Ohnmacht, Trauer und Wut aussprechen können. Und das führt dann eben auch zur Trauerarbeit, dass man also wirklich auch die Trauerarbeit um ein abgetriebenes Kind leistet. Wir alle Menschen können trauern und die Trauer kann erschwert sein, wenn Schuld im Spiel ist. Und das ist bei der Abtreibung, wenn ich erkannt habe, dass ich nicht etwas, sondern jemand verloren habe, der Fall in den meisten Fällen. Aber dann kann ich eben, wenn ich nicht alleine trauere, wenn ich geistliche Hilfe habe, wenn ich Selbsthilfegruppen habe, wenn ich in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis Menschen finde, die diesen Weg der Trauer mit mir gehen, dann kann ich Trauerrituale wie das Benennen des Kindes und auch dann eben das Kind zu Gott bringen und die ganzen Verletzungen auch im geistlichen Kontext dann bearbeiten. Das wäre auch ein wichtiger Punkt. Da sind wir dann schon bei der Versöhnung, dass man also abgesehen von den Fällen, die Psychotherapie und Traumatherapie brauchen, das ist nicht immer der Fall. Also nicht jeder, der abgetrieben hat, braucht eine Psychotherapie, wenn er erkennt, dass es ein Fehler war. Entschuldigen Sie. Sondern es ist durchaus auch möglich, in Selbsthilfegruppen und in der eigenen Aufarbeitung mit einem Geistlichen in einen Prozess der Heilung zu kommen. Aber die Menschen, die da Blockaden haben, sollten in Psychotherapie oder auch in Traumatherapie Hilfe suchen. Die zweite Säule, die Versöhnung mit Gott, die ist von zentraler Bedeutung, wie wir ja schon gesagt haben, auf dem Weg der Heilung. Und es geht darum, dass ich eben das Erkennen und Anerkennen meiner Versöhnungsbedürftigkeit zulasse und dann eben aber auch Menschen finde, auch Geistliche finde, die mir begegnen. Im katholischen Kontext dürfen wir dankbar sein, dass wir das Sakrament der Versöhnung haben bei diesem Versöhnungsweg. Wenn ich dann erkenne, ich habe gebeichtet, aber ich habe weiter die Schuld und ich werde sie nicht los, dann ist eben wieder die Frage nach der professionellen Hilfe gegeben. Die Versöhnung mit dem Kind, die ist eben eine ganz zentrale Ebene, wo es darum geht, dass ich wirklich in diesen inneren Dialog finde, was ich gerade von Papst Johannes Paul II. Zitierte. Oft ist diese Versöhnung das Allerschwerste für die Frauen. Sie können oft sagen, ich glaube, dass Gott mir vergeben hat, aber ich kann mir nicht vergeben und ich kann nicht glauben, dass mein Kind mir vergibt. Das ist oft ein Entwicklungsweg und ein Heilungsweg. Die Versöhnung mit sich selbst, wie gesagt, da ist ja auch die in der Abtreibung die verletzliche, kindliche Seite der Frau tief verletzt worden. Und es ist ganz wichtig, dass man all diese Verletzungen anschaut, dass man aber auch den Gefühlen wie Wut und Enttäuschung Raum gibt, dass man diese ganze Versöhnungsarbeit mit sich selbst und auch mit denen, die an einem schuldig geworden sind auf dem Weg bis zur Abtreibung hin, dass man das geht. Und den Weg geht man am besten nicht allein, sondern eben mit Menschen, die wertschätzend und auch möglichst professionell mit einem umgehen.
Mhm. Das heißt, da gibt es Wege, wieder in Beziehung zu kommen, also diese Beziehungsstörung, die da eingetreten ist, wieder zu heilen, wieder in Beziehung zu kommen.
Ja, das ist der Versöhnungsweg, die Beziehung wieder zu heilen, in Beziehung zu kommen. Zu Gott, zu sich selbst, zum Partner, zur Familie, zum Leben.
Da können wir vielleicht gleich noch mal ein paar weitere Einzelheiten hören, aber ich denke, wir haben jetzt Zeit für ein bisschen Musik. Um die seelischen Folgen von Abtreibung geht es bei uns in der Lebenshilfe-Sendung hier bei Radio Horeb und ich begrüße nun Frau Oeller aus Freiberg.
Guten Tag. Ja, also ich möchte nicht direkt auf die Abtreibung eingehen, sondern vielmehr an den Ursprung. Also es kann nichts Gutes dabei herauskommen, wenn wir unseren Schöpfer außer Acht lassen. Und da möchte ich mal an die Wissenschaftler, an die Forscher appellieren, also die überhaupt solche Dinge erforschen, wie die Pille zum Beispiel, die Pille davor, die Pille danach. Also wir beklagen uns, ach ja, wir hätten zu wenig Kinder in Deutschland. Mhm. Und woran liegt es denn? Das liegt doch hauptsächlich nur an der Pille. Und und dann irgendwie
Frau Oeller, darf ich fragen, Sie versuchen den Kontext wiederherzustellen, den gesamtgesellschaftlichen Kontext, in dem das Ganze stattfindet. Das heißt, das ist ja eine ganze Haltung, in der wir stecken. Ich denke, das hat Frau Dr. Pokrop-Hippen auch, auch eben in dem gesamten Umfeld, über das wir gesprochen haben, auch schon beschrieben. Es ist die ganze Haltung, wie wir mit dem Leben umgehen, und da ist, das beobachten wir ja, eine Störung da. Frau Dr. Pokrop-Hippen, dazu noch etwas von Ihnen?
Ja, ich denke, dass dieser Paradigmenwechsel, also dieser Wechsel im Bewusstsein in der Wissenschaft ganz wichtig ist, dass wir betende und gläubige Wissenschaftler haben. Darüber sollten wir beten, dass also wirklich nicht mehr diese Trennung zwischen Glaube und Wissenschaft da ist und auch nicht zwischen Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft, sondern dass es da zu Vernetzungen kommt, zu Wertschätzung kommt, weil so wie Körper, Geist und Seele eine Einheit sind, das auch im Wissenschaftlichen so ist. Wenn das abgespalten wird, dann können eben auch solche schrecklichen Entartungen geschehen, dass Wissenschaft um ihrer selbst willen oder auch wegen Benefit und Profit, um Geld und Anerkennung willen, dann falsche Wege geht.
Mhm. Frau Dr. Pokrop-Hippen, vielleicht jetzt nochmal zu den Wegen der Heilung, die es gibt. Sie hatten angesprochen, die Versöhnung mit Gott als erstem Schritt, als der Quelle allen Lebens, die Versöhnung mit dem Kind, das direkt betroffen ist. Die Versöhnung mit sich selbst, die uns oft am allerschwersten fällt. Es fällt uns leichter zu glauben, dass Gott uns vergibt, als dass wir uns selber vergeben können. Da sagten Sie, da ist es vielleicht auch gut, dass man sich nochmal therapeutische Hilfe holt, wenn man merkt, dass man meinetwegen, wenn man als Katholik zur Beichte gegangen ist und eben immer noch nicht mit sich versöhnt ist in dem Punkt, dann könnte es sein, dass man da therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt, weil wir ja eigentlich doch sicher davon ausgehen können, dass Gott diese uns jede Sünde dann vergibt, auch wenn wir sie vor Gott tragen. Dann gibt es ja aber noch die Versöhnung mit denjenigen, die auch noch mit eingebunden sind. Ich denke da oft, es ist der Partner, der Ehepartner vielleicht, der gesagt hat, nee, ja, so ein Kind jetzt, das kommt gar nicht in die Tüte. Meistens ist es ja der Freund oder ein Lebensgefährte oder jemand, den man vielleicht mal so kennengelernt hat. Und dann könnte es die Familie ist noch oft mit betroffen. Es können ja auch die Eltern sagen, bei einem jungen Mädchen, das erinnere ich mich an eine Hörerin, die angerufen hatte, die in jungen Jahren abgetrieben hatte, weil die Familie gesagt hat, geht überhaupt nicht, also Kind kommt nicht in Frage. Das heißt, das sind ja auch noch ganz, das ist ja ein ganzer Versöhnungs- und Vergebungsprozess, der da noch mit zusammenhängt.
Und der Partner, das Sie gerade ansprachen, eben leider so, dass wir wissen, dass Statistiken zeigen, dass in über 65% der Fälle die Beziehung mit dem Kind sterben. Dass es also sehr schwer ist, eine Beziehung wirklich am Leben zu halten. Und wenn sie am Leben erhalten wird, dann auch wirklich von einer erfüllten Beziehung zu sprechen. Also es ist ganz wichtig auch für das Paar, wir wünschen uns ja alle, dass Ehen dann erhalten bleiben, dass sie gemeinsame Trauerarbeit machen und gemeinsam auch Wege der Heilung gehen. Das bieten wir auch in unseren Seminaren an. Also ich habe das auch schon erlebt, dass dann auch Männer mit den Frauen gemeinsam kommen. Und das ist schon eine sehr fruchtbare Erfahrung für beide dann. Und die Familie, da ist sicher auch zu sagen, dass wenn ein Teil der Familie krank ist, die ganze Familie leidet. Und dass es sein kann, wenn Frauen nach Abtreibung erkranken, dass es dann auch in der Familie weitere Symptomträger gibt. Zum Beispiel, dass es depressive Erkrankungen bei Kindern, bei Jugendlichen, Suchterkrankungen geben kann, Essstörungen, auch das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom kann so ein Sammelbecken für verschiedenste Belastungen in der Familie sein, die durch diese Symptome zum Ausdruck gebracht werden. Das heißt, das System Familie wird auch belastet und kann auch erkranken durch eine oder mehrere Abtreibungen in der Familie. Natürlich gibt es viele andere Faktoren, an denen das System Familie erkranken kann, aber wir sprechen ja jetzt über diesen Zusammenhang. Und es ist eben dann der dritte Baustein, die Integration, dass ich mich wieder dem Leben zuwende, dass ich meinen Lebenskontext wieder aufnehme. Und das können die am besten, die eine Glaubensbeziehung haben. Wobei das, wie gesagt, häufig am Beginn so eines Wegs der Heilung gar nicht bewusst ist oder da ist, aber oft sich dann entwickelt, weil die Frage ja gestellt wird, auch von Menschen, die nicht glauben, ja, wo ist mein Kind denn jetzt? Also es geht ja letztlich um eine Beziehung, die außerhalb unserer alltäglichen Lebensebene stattfindet. Und da ist eine Chance, dass ich also auch eine transzendente Frage stelle und eine Antwort erhalte.
Das heißt, da kann man dann wieder neu ins Leben eintreten, da wo man vom Leben sich abgeschnitten gefühlt hat. Schritt für Schritt geht dieser Käfig dann wieder auf. Und ja, viele Leute stellen sich am Ende dann aber auch noch die Sinnfrage, was, mein Gott, warum bin ich in diese Situation so geraten? Warum habe ich damals nicht mehr gewusst? Warum haben damals diese Menschen über mich solch eine Macht gehabt, wie unser Hörer beschrieben hat, eben das ärztliche Umfeld, warum hat mir da niemand geholfen?
Es ist wichtig, dass wir dann auch immer wieder in die Demut hineinfinden, dass wir in der Demut wachsen, dass wir uns selber annehmen mit unserer Begrenztheit, mit unserem Entwicklungsweg, auch mit unseren Fehlern. Hm. Es gibt Entscheidungen, die würden wir 20 Jahre oder 10 Jahre später oder ein Jahr später so nicht fällen, aber wir waren eben noch nicht so weit.
Hm. Ja, ein umfassendes Feld, lange Wege der Versöhnung, die aber wirklich dann den Menschen ins Leben zurückführen können, die betroffen sind von einem Post-Abortion-Syndrom, von dem Trauma nach Abtreibung. Frau Dr. Pokrapipen, es gibt Angebote, Seminare, Selbsthilfegruppen. Da bekommen Sie die ganzen Informationen beim Hörerservice von Radio Horeb. Nochmal hier die Nummer zur Erinnerung 08328 921 110. Da ist auch sind die Kontaktdaten für Ihre Praxis auch hinterlegt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Pokrapipen, dass Sie uns hier mit Ihrer Erfahrung aus der Praxis weitergeholfen haben. Ich denke, vielen auch Hörerinnen und Hörern weitergeholfen haben. Stellen wir ans Ende noch ein Gebet. Ich verabschiede mich schon einmal von Ihnen. Nochmal herzliches Dank. Dankeschön auch unseren Hörerinnen und Hörern. Ich bin Gabi Fröhlich, wünsche allen noch einen gesegneten Tag und wirklich Gottes Hilfe und Segen, Licht auf Ihrem Weg, all denjenigen, die betroffen sind vom Thema seelisch krank nach Abtreibung. Stellen wir das Gebet ans Ende.
Es geht an die sechste Station, an Teil der sechsten Station aus meinem Kreuzweg für Ungeborene, der ist im FE Verlach in Kitzleck zu beziehen. Die Hilflosen und Schwachen, die ganz an den Rand gedrängten, erkenne ich in ihnen das Antlitz Christi. Leistungsgesellschaft, Karrierestreben, vorgeburtliche Selektion, das Lebensrecht des Ungeborenen, des Kranken, des alten Menschen zur Disposition gestellt, Euthanasie. Das Lebensrecht abhängig vom Grad des Bewusstseins. Erkennen wir die Würde des Menschen aus Gottes Hand. Gott hat uns allen ein Gesicht gegeben. Sein Antlitz ist in unsere Seele geprägt. Erkenne ich im ungeborenen Menschen das Antlitz Christi? Oder ist der ungeborene Mensch ein Zellhaufen, den ich beliebig entfernen darf? Zuerst nehme ich die Menschenwürde, dann das Recht auf Leben. Gottes Antlitz lebt in allen Menschen. Unsere Würde kommt von Gott, vom Moment der Zeugung bis zum natürlichen Tod. Gesund oder krank, alt oder jung, geboren oder ungeboren, erwünscht oder unerwünscht. Gott schenkt sich uns, wenn wir uns ihm schenken. Herr, lass uns dein Angesicht finden in der Begegnung mit den Geringsten, mit den Schwächsten. Lass uns eintreten für die ungeborenen Kinder, denen Menschen Antlitz und Menschenwürde genommen werden, bevor man sie auf grausame Weise tötet. Wir zerstören dein Angesicht, wenn wir sie zerstören. Wir zerstören dein Bild in uns, denn du lebst in ihnen. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, erbarme dich unser. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.